Jetzt?
Oh. Volle Wucht. Alles klar. Also Philipper 3, Vers 13 und 14 wird, glaube ich, auch hier an die Wand geworfen. Dort heißt es: Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück und konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Genau, und dort beschreibt einfach der Apostel Paulus, dass wir uns nicht nach dem ausstrecken sollen, was hinter uns liegt, was vielleicht mal war, sondern dass wir gucken sollen, was vor uns liegt und da unsere Gaben und unsere Fähigkeiten rein investieren sollen. Und ich kann aus meinem eigenen Leben sagen, dass es nicht immer so einfach ist. Also früher bei mir in der Gemeinde, Gott hat mir schon früh gesagt, du hast eine Gabe, jungen Leuten zu dienen, Teenagern und Jugendlichen. Und ich habe mich aber immer so ein bisschen quergestellt und mal gesagt, naja Gott, guck mal, der neben mir in der Gemeinde, der kann das doch auch und der hat auch diese Fähigkeit und diese Gabe und nimm doch einfach ihn, habe mich immer so versucht, so ein bisschen rauszureden, aber ich denke, wenn Gott uns beruft und er uns wirklich beruft und in den Dienst stellt, dann befähigt er uns auch dazu, auch wenn wir uns selber nicht in der Lage fühlen, was bei mir auch oft so war, ich dachte so, naja, okay, was habe ich denn zu geben, ich bin doch jetzt auch nicht viel älter als die, was soll ich denn jetzt ergeben an Weisheit, an Rat und Hilfe, aber Gott hat mir gesagt, hey, wenn ich dich da hinstelle, dann gebe ich dir auch die Fähigkeit dazu, den Menschen was weiterzugeben und das ist einfach ganz klasse zu sehen. Und so komme ich zu meiner ersten Fragestellung heute. Wie erkenne ich Gottes Plan für mein Leben oder die Gaben, die er für mich hat, in Verbindung mit dem Gottesplan? Und da schauen wir einfach mal in 2. Buch Mose, Vers 3, Vers 10 bis 12. Wird das angeworfen? Ja, wunderbar. Genau. Und zwar geht es da um die Geschichte, wo Mose die Schafe hütet auf dem Berg Horeb und Gott zu ihm spricht. Und Mose fühlt sich einfach gar nicht dazu bereit, den Auftrag, den Gott ihm in dem Fall gibt, auszuführen. Nämlich ist das der Auftrag, das Volk Israel aus Ägypten rauszuführen, vom Pharao und zurück nach Israel zu bringen. Und für ihn ist es einfach eine völlige Überforderung. So ein ganzes Volk soll auf einmal anleiten. Gott kommt zu ihm und spricht zu ihm, der doch nur die Schafe hütet, der kleine Junge, der nur die Schafe hütet. Und Gott kommt ausgerechnet zu ihm und sagt, hey, ich möchte, dass du das ganze Volk Israel aus Ägypten rausführst. Und ich denke, wenn ich das mit meinem Dienst gleichstelle in der Gemeinde, habe ich nicht die Verantwortung, ein ganzes Volk zu führen, sondern nur eine kleine Teenagergruppe und fühle mich da schon überfordert. Dann habe ich mich gefragt, ja, wie muss Mose sich gefühlt haben, als Gott zu ihm sprach, hey, ich werde dich senden, ein ganzes Volk auszusenden und ein ganzes Volk anzuleiten und zu führen und du wirst dieses Volk begleiten und beschützen. Und das, finde ich, ist natürlich eine mächtige Herausforderung und eine ganz große Verantwortung, die Mose da von Gott bekommen hat. Und infolgedessen fühlte er sich dazu nicht bereit und versteckte sich vor Gott. Und Gott sprach zu ihm, und er redete sich raus und versuchte es ähnlich zu machen wie ich. Er verwies auf seinen Nebenmann und sagte, hey, der kann das genauso gut wie ich. Aber Gott hat ihm dann ganz klar gesagt, hey, aber ich habe nicht ihn berufen, ich habe dich berufen. Und wenn ich dich berufe, dann befähige ich dich auch dazu. Und das hat für mich ganz klar so gezeigt, okay, manchmal fühlen wir uns nicht bereit, ich habe mich auch nicht bereit gefühlt, aber wenn Gott uns diesen Dienst gibt, dann wird er uns auch dazu befähigen, diesen Dienst auszuführen. Das ist eigentlich eine wunderbare Sache, weil wir selber in unserer Schwachheit ist Gott stark. Liest man ja oft. Und das ist einfach auch so diese Tatsache, dass wenn wir schwach sind, kann Gott mächtig in uns wirken und kann uns auch wirklich verändern. Auch in unserem Herzen, dass wir sagen, oder in unserem Verstand in dem Fall, dass wir diese Blockade lösen, dass wir sagen, hey, ich kann das nicht, sondern dass Gott uns dazu befähigt und dazu beruft. Und das finde ich richtig stark, was man hier am Beispiel Mose sehen kann. Und er sich dann auch diesen Auftrag annimmt und Gott ihm dann auch zusagt, später in Vers, Moment, kurz aufschlagen. So. Genau, in Vers 12 sagt er dann auch, da sprach er, ich will mit dir sein und dies soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. Und das finde ich, das ist ja eine Verheißung, die Gott Mose gibt. Wenn du das Volk führst, wenn du meinen Auftrag ausführst, werde ich dich segnen. Dann wirst du was dafür empfangen. Es ist nicht einfach nur so, dass wir einen Auftrag ausführen und Gott lässt uns dann mal schauen, wo wir bleiben und wo wir hingehen mit unseren Gaben und Fähigkeiten. Nein, sondern Gott beruft uns dazu, aber er segnet uns auch dadurch, das, was wir in die Gemeinde investieren oder was Mose in dem Fall in das Volk Israel investiert. Und wie ich schon eben gesagt habe, uns geht es oft wahrscheinlich auch so. Aber auch in der Gemeinde gibt es Dienste, die sind, sage ich mal, mehr besetzt als andere und manche sind weniger besetzt. Und wenn ich es jetzt an eurer Gemeinde mir so angucke, ist es, glaube ich, so, dass ihr eine unglaubliche Breite im Lobpreisteam habt. Kulturell, wie auch vom Gaben her und Fähigkeiten und Talenten, habt ihr ein unglaubliches Potenzial in der Gemeinde. Das ist totaler Segen, denke ich, für eure Gemeinde. Also das ist echt nicht allen Gemeinden so, das ist richtig wunderbar. Aber der Kinderdienst zum Beispiel, da ist es so, dass Mitarbeiter fehlen. Und ich kenne das auch aus meiner Gemeinde, bei unserer Gemeinde war es auch so, der Kinderdienst musste sogar komplett geschlossen werden, weil einfach so wenig Mitarbeiter da waren, dass der nicht mehr aufrechterhalten werden konnte. Und das ist schade und Gott hat damals auch zu mir gesprochen und ich habe mich auch ähnlich wie Mose so ein bisschen versteckt und habe gesagt, na, eigentlich habe ich ja nicht so Lust, das ist ja auch oft so ein Ding, dass wir nicht so die Motivation haben, jetzt irgendwie noch nebenher was zu machen. Aber ich denke, Gott wird es segnen, wenn wir uns die Zeit nehmen, wenn wir uns vorbereiten, wenn wir anderen Menschen etwas weitergeben von dem, was Gott uns gegeben hat. Und das ist dann ein total schönes Gefühl, wenn man anderen dienen kann und daraus selber gesegnet wird. Das kennt ihr wahrscheinlich auch, die jetzt vorne stehen und regelmäßig dienen oder die in der Gemeinde einen Dienst übernehmen. Wenn Gott einen segnet, ist das ein viel schöneres Gefühl, als wenn man nichts tut und so einen Segen empfängt. Weil man weiß, man hat etwas dafür getan und Gott belohnt das. Gott sieht das an, was wir tun. Er guckt nicht einfach rüber weg, sondern er sieht das und er möchte das auch wohl für uns belohnen und dass uns das auch was bringt. Da lesen wir auch zu in 1. Korinther 12, Vers 4 bis 6. Wird das gleich angeworfen? Alles klar. Es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist. Es gibt Verschiedenheiten von Diensten und es ist derselbe Herr. Und es gibt Verschiedenheiten von Wirkung, aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Und dort schreibt Paulus einfach darüber, dass wir wahrscheinlich viele verschiedene Gaben und Fähigkeiten haben. Ihr hier auch in eurer Gemeinde. Die einen sind vielleicht im Lobpreisteam, die anderen sind die Gemeindemitglieder betreuen. Und wieder andere räumen auf. Aber jeder Dienst ist gleichgestellt und alle Dienste und Gaben und Fähigkeiten, die jedem Einzelnen von euch gegeben wurden, hat Gott euch gegeben. Und ergreift die einfach, ergreift die wirklich und führt das aus, was Gott euch ins Herz gelegt hat und was er euch an Fähigkeiten und Gaben gegeben hat. Denn dazu hat Gott euch berufen und wozu er euch berufen hat, dazu befähigt er euch auch. Das ist eigentlich ein ganz praktischer Merksatz, den man sich merken kann, aber der uns oft, glaube ich, nicht so logisch erscheint. Gott wird dich niemals zu etwas befähigen, wozu er dich nicht berufen hat. Und andersrum wird er dich immer nur zu etwas berufen, wozu er dich auch befähigt. Und das muss uns klar werden, glaube ich, dann macht es irgendwie Klick, wenn man weiß, okay, ich fühle mich jetzt nicht fähig dazu, aber mit Gott in mir kann ich das ausführen. Und Gott in uns gibt uns ja die Kraft dazu, dass wir den Dienst dann ausführen in der Gemeinde. Und das ist total stark. Dazu ein kleines Sprichwort von meiner Oma, das ist ganz interessant. Sie hat früher mal vor dem Essen gebetet, alle guten Gaben, alles, was wir haben, kommt von dir, oh Gott. Und ich dachte immer so, was ist das denn für eine fromme Floskel? Hab mich so gefragt, was steckt denn dahinter? Und ich habe mich auch gefragt, warum betet sie das immer vom Essen? Ich meine, andere Leute danken fürs Wetter, fürs Essen und dass es ihnen gut geht und dann essen sie. Aber meine Oma hat immer prinzipiell gebetet, alle guten Gaben, alles, was wir haben, kommt von dir, oh Gott. Und jetzt in der Vorbereitung hat Gott zu mir gesprochen, hat mir gesagt, Kevin, nimm das mit in die Predigt rein. Weil überleg mal, was da drin steckt. Da steckt drin alle guten Gaben und alles, was wir haben. Da steckt nicht drin manche guten Gaben und ein paar Sachen, die wir von dir haben, sondern alles. Und dieses Wort alles drückt ja aus, was gemeint ist. Alles, was uns auszeichnet an Gaben, Fähigkeiten, hat Gott in uns reingelegt. Und ich fand es stark, dass meine Oma immer wieder dafür dankt. Weil oft sehen wir es, glaube ich, auch als selbstverständlich an, dass wir eine Gabe haben und eine Fähigkeit und sind da gar nicht mehr so dankbar für oder wir denken auch gar nicht daran, überhaupt mal dafür zu danken. Das ging mir immer so. Also ich habe eigentlich nie so gedankt dafür, dass ich jetzt von Gott Gaben bekommen habe und alles, was ich von ihm habe. Also dass ich da jetzt jeden Tag für danken würde vorm Essen. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Aber meine Oma ist auf diese Idee gekommen und sie war ein Riesensegen für ihre Mitmenschen, weil sie einfach ein sehr fürsorglicher Mensch war und sich viel um andere gekümmert hat. Um die sich teilweise auch kein anderer mehr kümmern wollte, weil die halt echt anstrengend oder schwierig waren. Aber meine Oma hat sich aufgemacht und hat gesagt, okay, ich führe diesen Auftrag aus und ich mache das, was Gott mich reingelegt hat, das gebe ich anderen Menschen weiter als Segen. Und das fand ich echt super Zeugnis. Und Gott hat mir da wirklich gesagt, dass ich das in die Predigt mit reinnehmen soll, weil es einfach dafür spricht, wie man es praktisch ausführen kann. Das, was ich sage, wie man es praktisch ausführen kann. Und meine Oma hat man einfach sehen können auf ihr Leben zurück, dass sie immer ein Segen für andere war und dadurch auch immer gesegnet wurde. Sie hat einfach sehr viele Segnungen empfangen und das ist richtig stark. Zum zweiten Punkt, da brauche ich mal eine kleine Veranschaulichung, da kommt Adia nach vorne, bitte. So, wunderbar, alles klar. Und zwar, der zweite Punkt ist der Leib Christi. Wir alle sind ein Teil vom Leib Christi und wie jeder Leib hat auch Adia alles an sich dran. Er hat Ohren, er hat eine Nase, er hat Finger, er hat Füße Und das ist auch gut so, weil sonst würde ihm was fehlen und alles andere an seinem Körper wäre beeinträchtigt. Und genauso wünscht sich Gott das am Leib Christi. Wir sind ein Leib Christi. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel der kleine Finger bist, dann bist du nicht unbedeutender als vielleicht jetzt das Ohr oder der Mund. Für uns erscheint es vielleicht unbedeutender, aber wenn man mal überlegt, wenn nur der kleine Finger bei dir fehlen würde, dann fehlt dir ja schon was. Du kannst schon Sachen nicht mehr greifen oder so. Und wenn ihr euch jetzt mal vorstellt, dass euch ein ganzes Bein fehlen würde, würdet ihr die ganze Zeit so stehen. Und so ist das, wenn in der Gemeinde jetzt zum Beispiel jetzt der Kinderdienst schwächer besetzt ist, dann humpelt die Gemeinde, hüpft ein bisschen auf einem Bein. Und Gott wünscht sich einfach, dass die Gemeinde ein Leib Christi ist, der vollkommen ist, der vollständig ist. Und deshalb muss der Leib Christi aus allen Teilen bestehen. Und jeder von euch Einzelnen ist ein Teil von diesem Leib Christi. Und das wollte ich einfach mal praktisch darstellen. Danke dir. Genau. Dazu lesen wir auch in 1. Korinther 12, Vers 12 bis 26. Denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl viele ein Leib sind, so auch der Christus. Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und es sind alle mit einem Geist getränkt worden. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spräche, weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deswegen nicht zum Leib? Und wenn das Ohr spräche, weil ich nicht Auge bin, gehöre ich nicht zum Leib, gehört es deswegen nicht zum Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo wäre das Gehör? Wenn ganz Gehör, wo der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder bestimmt, jedes einzelne von ihnen am Leib, wie er wollte. Wenn aber alles ein Glied wäre, wo wäre der Leib? Nun aber sind zwar viele Glieder, aber ein Leib. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht, oder wieder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Sondern gerade die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, sind notwendig. Und die uns, die weniger ehrbaren am Leib zu sein scheinen, die umgeben wir mit größerer Ehre, und unsere Nichtanständigen haben größere Anständigkeit. Unsere Anständigen aber brauchen es nicht. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dabei dem Mangelhafteren größere Ehre gegeben. Damit keine Spaltung am Leib sei, sondern die Glieder dieselbe Sorge füreinander hätten. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Oder wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Genau. Und da drückt Paulus nochmal genau das aus, was ich eben versucht habe, praktisch darzustellen an der Dia. Wenn ein Teil fehlt, dann hinken alle ein bisschen hinterher an der Gemeinde. Und wenn ein Teil ein Segen ist, zum Beispiel das Lobpreisteam, ist das für alle ein Segen und alle können mitziehen. Und so ist das mit dem Leib Christi gemeint. Jeder einzelne von euch ist ein Teil und zusammen sind wir ein vollständiger Leib Christi in der Gemeinde. Aber jetzt ist ja die Frage, wir haben uns jetzt viel über die Berufung von Mose unterhalten und die Gaben, die jeder einzelne haben kann, aber die Frage ist, wie bekomme ich denn jetzt die Gaben und von wem bekommt man denn die Gaben? Und die Gaben bekommen wir, oder die Person, die die Gaben verteilt in uns, ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist befähigt uns dazu, der Abgesandte Gottes, die Gaben, die er in uns reingelegt hat, die Gott in uns sieht, dass wir die freisetzen, dass wir das Potenzial in uns sehen und dass wir das auch ergreifen. Der Heilige Geist gibt uns auch die Kraft dazu, den Dienst auszuführen, weil es ist ja nicht immer so, dass wenn man im Dienst steht, dass man über Jahre lang immer den Motor am Laufen hält. Sprich, man hat immer die Motivation zu sagen, hey, ich gehe volle Kraft voraus und es macht voll Spaß. Sondern es gibt so Phasen in unserem Leben, da geht es uns vielleicht schlecht, da haben wir vielleicht Umstände, die uns runterziehen, das ist schwierig. Und in diesen Zeiten kommt der Heilige Geist in uns zum Vorschein. Weil da sieht man dann wirklich, wer im Heiligen Geist steht im Dienst und wer den Dienst nur so ausführt. Weil der Heilige Geist gibt uns auch in schwierigen Phasen, wenn es uns schlecht geht, wenn alles um uns herum eigentlich dagegen spricht, die Kraft, den Dienst auszuführen in der Gemeinde. Und das ist eigentlich total ermutigend, dass wir den Heiligen Geist, wenn wir den in uns haben, dass der sozusagen unser Helfer ist, der uns die Kraft gibt und die nötige Motivation, um den Dienst auszuführen. Das ist total stark. Genau. Der dritte Hauptpunkt, zu dem ich jetzt kommen werde, ist die größte aller Gaben. Das lesen wir in 1. Korinther 13. Wird bestimmt auch gleich angeworfen. Da heißt es, das hohe Lied der Liebe. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, und wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Und da können wir erstmal aufhören. Da sehen wir einfach schon ganz stark, was Paulus ausdrücken will. Alle unsere Gaben und Fähigkeiten sind schön, wenn wir die haben, auch wenn wir die einbringen, die Talente in der Gemeinde, die Gott uns geschenkt hat. Aber bei allem dem darf ein wichtiger Bestandteil nicht fehlen, das ist die Liebe. Nicht nur die Liebe zum Nächsten, die Nächstenliebe, sondern auch die Liebe zu dem Dienst, den wir tun, weil dadurch ehren wir Gott. Durch die Gabe, die wir haben, durch die Fähigkeit, die er uns gegeben hat in der Gemeinde, die wir einbringen, sind wir Gott eine Ehre. Wir erheben ihn dadurch und wir geben ihm wirklich die Ehre für das, was er in unserem Leben getan hat und die Fähigkeiten und Gaben, die er jedem Einzelnen von uns geschenkt hat. Und das ist doch echt eine starke Verheißung. Wenn wir unseren Dienst tun, dann werden wir Gott ehren damit. Wer möchte denn nicht Gott ehren? Jeder möchte doch Gott ehren, oder? Ja, wunderbar. Alles klar. Das wird noch besser. So benimmt sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit, nicht Weisheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe vergeht niemals, seien es aber Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seien es Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindlich war. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei. Die größte aber ist die Liebe. Und da drückt Paulus nochmal ganz deutlich aus, drei bleiben immer bei unseren ganzen Gaben und Fähigkeiten, die wir auch nie vergessen sollten während unseres Dienstes. Das ist erstens der Glaube, ganz klar, der muss immer dabei sein, weil ohne Glaube ist die Frage, wofür führen wir es aus? Dann die Hoffnung, nicht die Hoffnung auf, dass wir schaffen, sondern die Hoffnung auf, dass wir was bewegen in unserem Dienst, aber auch den Glauben natürlich daran, in Verbindung mit Glaube immer die Hoffnung und die Liebe. Auf die Liebe bin ich ja eben schon eingegangen und habe da jetzt auch ein Beispiel für euch, wo ihr euch wahrscheinlich alle mit identifizieren könnt, und zwar ganz einfach, ihr wart wahrscheinlich alle schon mal verliebt, nehme ich an. Genau. Und wenn man eine Person liebt, dann tut man ihr was Gutes. Wofür? Nicht nur, um ihr die Gabe oder Fähigkeit zu zeigen, die man hat, sondern man tut es, um ihr die Wertschätzung und die Liebe entgegenzubringen, die man dieser Person gegenüber empfindet. Und genauso wünscht sich das Gott von uns. Das kann man genauso eins zu eins übertragen auf uns. Gott wünscht sich, dass wir durch das, was wir tun in der Gemeinde, sei es wir räumen auf in der Gemeinde oder wir sind im Lobpreisteam oder andere Dienste, wir sind Kinderteam. Gott möchte einfach, dass wir ihm dadurch die Liebe, die wir für ihn empfinden, zum Ausdruck bringen. Dadurch ehren wir Gott und gleichzeitig drücken wir ihm auch die Liebe und die Wertschätzung, die wir Gott gegenüber haben, bringen wir zum Ausdruck. Dadurch, dass wir in der Gemeinde dienen und dass wir ihn wirklich dadurch ehren, durch das, was wir in der Gemeinde tun. Und das sollte uns immer ganz bewusst sein, das sollten wir nie vergessen, das ist ganz wichtig, dass wir immer die Liebe dabei haben. Weil Dienen ohne Liebe ist auch Dienen, keine Frage, aber die Frage ist, was steht dahinter? Welche Motivation? Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, ohne Motivation ist es schwierig, einen Dienst längere Zeit zu tun. Ich war früher mal im Gemeindeputzteam bei uns zu Hause in Göttingen, nicht so weit weg von hier, und war auch nur einmal im Monat dran, aber ich war jetzt nicht gerade so, dass ich jubelnd schreiend reingelaufen bin und habe mich gefreut darauf, den Boden zu putzen. Das war mehr so, meine Mutter hat mich hingebracht. So nach dem Motto war das mehr. Und es muss halt getan werden. Irgendwer muss es ja machen. Ne? Das ist halt immer so mit den Säuberungsaufgaben in der Gemeinde. Irgendwer findet sich dann immer. Und der freut sich dann auch mal ganz doll darauf, dass er jetzt sauber machen darf für die anderen. Genauso ist es nämlich nicht. Aber das ist das, wenn wir dann verstanden haben, was dahinter steht, und am Anfang saß ich da auf dem Boden und dachte so, ach, jetzt hier an meinem freien Samstag jetzt hier in der Gemeinde putzen, das habe ich mir jetzt auch nicht so vorgestellt. Aber Gott hat mir gezeigt, Stück für Stück, hey, versteh einfach den Sinn dahinter. Du putzt hier nicht, weil du nichts anderes zu tun hast oder weil es sauber gemacht werden muss und weil es nächste Woche sowieso wieder dreckig ist. Das weiß ich auch, dass es nächste Woche wieder dreckig ist, Kevin. Nein, sondern du putzt hier, weil du mich damit ehrst und weil du mir damit deine Liebe und Wertschätzung zum Ausdruck bringst. Und das hat mich dann erstmal geflasht. Da wusste ich dann erstmal, okay, das ist natürlich eine ganz andere Blickrichtung und eine ganz andere Ausrichtung, auf der hin ich dann arbeiten kann, wenn ich weiß, okay, Gott will mir dadurch zeigen, dass ich ihn ehren soll und dass er meine Liebe auch sozusagen verdient, weil er das ja tut, für das, was er in meinem Leben schon getan hat und auch noch tun wird. Und das ist einfach total begeisternd für mich gewesen, dieser Moment, wo ich verstanden habe, dieses Umdenken in meinem Kopf, aha, da ist ein tieferer Sinn dahinter, warum ich hier in der Gemeinde, sage ich mal, den Putzdienst übernehme. Nicht, weil sich kein anderer gefunden hat oder weil meine Mutter meint, sie müsste mich ein bisschen ärgern oder möchte mich ein bisschen, ne? Sondern das hat einen Grund. Und das ist nicht, dass meine Mutter mich ärgern will, sondern dass Gott mir zeigen will, hey, dadurch ehrst du mich, dadurch zeigst du mir deine Liebe, die du zu mir empfindest. Und das ist total gut, wenn wir das verstanden haben, weil dann sehen wir auch die Dienste, das ist ja oft in der Gemeinde so, man sieht die Dienste unterschiedlich an. Der Prediger ist halt auf der Bühne, dadurch ist er ja eigentlich schon normal, schon so einfach erhoben, hier jetzt nicht, aber normal ist die Bühne ja immer ein bisschen höher und das Lobpreisteam auch. Und dadurch steht es eigentlich schon so immer über den anderen Diensten drüber, so rein logisch, ne? Rein sichtweisemäßig, steht schon immer drüber, aber Gott möchte uns zeigen, dass jeder Dienst den gleichen Wert hat in der Gemeinde und dass auch der Reinigungsdienst in der Gemeinde den gleichen Stellenwert hat wie einer, der vorne predigt oder der die Einleitung macht oder der halt die Lobpreisteam anleitet. Und das ist einfach stark, wenn wir das verstanden haben, weil dann wissen wir, es macht keine Unterschiede mehr aus, ob wir nur im Reinigungsteam sind oder ob wir vorne stehen. Gott ehrt das und sieht das gleichermaßen an. Und er belohnt es auch gleichermaßen und segnet es gleichermaßen. Und nicht unterschiedlich, dass der eine mehr Segen bekommt, der andere weniger, sondern jeder bekommt den Segen, den er verdient und den, wo Gott sieht, dass er sich eingibt in die Gemeinde. Und das ist total genau. So, dann haben wir noch Jesaja 49, Vers 1. Könnt ihr den mal anwerfen? Da heißt es: Hört auf mich, ihr Inseln, und horcht auf, ihr Völkerschaften, die ihr von fern her seid. Der Herr hat mich berufen vom Mutterleib an, hat von meiner Mutter Schoß an meinen Namen genannt. Und zwar geht es um die Frage, die ich mir immer gestellt habe: Wie erkenne ich denn Gottes Plan für mein Leben? Und ich bin jetzt gerade auch so in einer Phase, 2 Jahre Bibelschule in Bad Gandersheim, und ich habe mich viel beworben und viele Absagen bekommen für Ausbildung. Und ich bin so ein Punkt in meinem Leben, wo ich Gott frage, okay Gott, ich habe mir 2 Jahre Zeit für dich genommen. Man muss ja auch manchmal so ein bisschen, ne, Gott so ein bisschen hinterfragen, so ein bisschen fragen, Gott, was soll das jetzt? Und Gott geht ja so einen Prozess mit einem durch. Bei mir ist es gerade, dass ich lerne, ihm zu vertrauen zu 100%, weil es mir da noch sehr schwer fällt zu sagen, Gott, ich gebe dir alles hin und du machst es und ich mache gar nichts. Und das lerne ich gerade ganz auf eine harte Weise, weil ich alles, was ich aus meinem Bemühen tue, nichts bringt. Ich krieg nur Absagen für die Bewerbungen, die ich schreibe, für die Zeit, die ich investiere. Es funktioniert nichts. Und dann bete ich und frage Gott, Gott, was hast du vor mit mir nach der Bibelschule? Ist es der richtige Weg, den ich gehen will, oder hast du was ganz anderes mit mir vor? Und aus Erfahrung kann ich sagen, Gott spricht nicht sofort oder es kommt gleich so ein Brief von ihm und da steht dann drauf genau, was du tun wirst. Sondern es kommt Stück für Stück und durch Menschen spricht er zu dir oder gibt dir Eindrücke weiter oder Ermutigungen von anderen. Und so erfährst du Stück für Stück den Plan Gottes für dein Leben. Und ich kann jetzt sagen, ich weiß noch nicht den ganzen Plan für mein Leben, für Gott, den Gott für mich hat. Aber ich weiß schon mal, welche Richtung er hat. Und die Richtung ist Jugendarbeit in der Gemeinde. Und wie es beruflich weitergeht, das wird Gott mir auch noch zeigen im Sommer. Da bin ich ganz sicher, auch wenn es für mich eine sehr herausfordernde Zeit ist, weil ich nichts tun kann irgendwie. Gott lässt mich einfach so abwarten und ich kann nicht viel tun, aber Gott wird seinen Plan durchführen. Und es ist manchmal schwierig für mich, das so zu glauben und das so festzuhalten, weil man denkt, okay, die Zeit läuft und Gott redet nicht, Gott spricht nicht, ich bete und es passiert nichts. Und dann kommt man schon mal in diese Situation, dass es ein bisschen frustrierend ist und dass man dann schon auch hinterfragt, ja Gott, jetzt red doch mal, jetzt komm doch mal, jetzt tu doch mal was, jetzt zeig dich doch mal. Alle sagen immer, auf der Bibelschule ist es gerade ziemlich extrem, wenn man da ist. Da kommen dann alle zu dir und sagen so, ja, Gott wird dir schon zeigen, wo dein Weg hingeht und so. Ne? Aber oft in solchen Momenten helfen dir solche Floskeln nicht. Wenn jemand zu dir herkommt, auf die Schulter klopft und einfach nur sagt, ja, wird schon, Junge. Gott, geh in den Gebetsraum, bete eine Stunde und Gott wird dir zeigen, wo es hingeht. Und dann gehst du in den Gebetsraum, betest eine Stunde und hinterher bist du genauso schlau wie vorher. Und fragst dich, ja, was hat Gott mir denn jetzt gezeigt in dieser Stunde? Außer, dass die Uhr eine Stunde vorgelaufen ist. Und das ist dann so Phasen, und das hast du halt gerade in der Bibelschule sehr extrem, weil die Leute dann doch sehr geistig ermutigen wollen immer. Die sagen dann immer, ja, Gott wird es dir zeigen, Gott wird es dir zeigen. Aber die Gefahr besteht da dann auch, dass die Leute sich dann nur noch darauf verlassen, dass Gott einem direkt den Vertrag vor die Nase flattern lässt. Aber Gott will auch, dass wir unseren praktischen Teil dazu tun, damit wir seinen Plan erfüllen können. Heißt, wir tun den Teil, den wir können. Bei mir waren es die Bewerbungen, mehr konnte ich nicht. Und wenn dann die Absage kommt, ja gut, dann kommt die Absage. Da kann ich dann auch nichts gegen machen. Aber Gott kann mehr machen, als dass die Absage kommt. Er kann machen, dass die Zusage kommt. Und wenn wir das begriffen haben in unserem Leben, dann können wir den Plan Gottes für unser Leben ergreifen und können ihn auch ausführen. Und das ist mir da einfach ganz bewusst geworden. und hat mir dann auch geholfen, wenn das nächste Mal wieder jemand kam und meinte, ha Kevin, das wird schon, oder andere Ermutigungen kamen, wo ich dann dachte, naja, ist das jetzt eine Ermutigung oder ist das jetzt einfach nur so, dass er mir jetzt ein Lächeln ins Gesicht zaubern will, so ein bisschen, ne? Und dann habe ich oft gemerkt, vertraue einfach darauf, dass Gott seinen Weg und seinen Plan für dich hat und dass er ihn ausführen wird und dass er ihn mit dir durchführen wird und dass du da auf seinem Weg oder seinem Plan wandelst. Weil hier in Jesaja 49, Vers 1 heißt es ja, dass er uns vom Mutterleib an berufen hat. Und diese Bibelstelle hat mir in der Zeit besonders geholfen, weil ich dachte mir so, ja gut, Gott, wann kommt denn nun meine Berufung, wann kommt denn dein Plan für mein Leben? Und dann hat er mir gesagt, hey, du lebst doch schon mittendrin, seit deiner Geburt. Und ich so, aha, ist ja interessant, Gott. Und Gott hat mir einfach gezeigt, dass vom ersten Tag an oder schon bevor wir auf die Welt kamen, er schon wusste, was wir nach der Bibelschule oder in meinem Fall jetzt nach der Bibelschule tun und was ich in fünf Jahren tue und was ich in 10 Jahren tue. Und das hat mir natürlich in gewisser Weise schon eine Ruhe gegeben, weil ich dann dachte, okay, ich weiß es nicht und es macht mich hibbelig und ich bin ungeduldig, weil ich nicht so der Mensch bin, der gerne abwartet. Ich bin nicht so dieser Typ, der darauf wartet, dass etwas passiert, sondern ich versuche selber was zu bewegen. Und da will Gott mich dann wirklich auch da ein bisschen im Prozess reinführen, dass ich mich von ihm verändern lasse und mir von ihm zeigen lasse, dass er alle Dinge in der Hand hat und dass er es zum Guten wenden wird. Genau. Dann abschließend noch 1. Thessalonicher 2, Vers 12. Ermahnt und getröstet und beschworen haben, des Gottes würdig zu wandeln, der euch zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit beruft. Da gibt Paulus nochmal abschließend eine Aussage, die uns sagen lässt oder uns festhalten lässt daran, okay, den Dienst, den ich ausführe, die Gabe, die ich habe oder den Plan, den Gott für mich hat, der wird mich in die Herrlichkeit führen und der wird mich in das ewige Reich führen. Und das ewige Leben ist ja auch, kann man ja, ist ja ein Geschenk von Gott, was Gott uns schenkt, und das ist ja ein Riesengeschenk eigentlich, was wir als menschlich gar nicht ergreifen können. Ewiges Leben, so Ewigkeit ist für uns etwas, was man nicht beschreiben kann. Und Gott zeigt uns hier einfach, wenn wir seinen Weg gehen, wenn wir seinem Plan treu folgen und ihm nachfolgen und auf seinen Wegen bleiben und nicht davon abweichen, dann haben wir einen Teil an der Herrlichkeit von Jesu Christi und an seinem Königreich. Und das ist natürlich ein Geschenk oder ein Erbe, das nehme ich gerne an, wenn ich dann hier, sage ich mal, meinen Gemeindedienst ausführe und nebenbei noch auf Gott höre in meinem Leben und nicht meinen eigenen Weg gehe und nach meinem Denken und nach meinem Willen handle, sondern nach Gottes Willen handle. Und er mir dafür zur Belohnung einen Teil vom Königreich Christi gibt und seine Herrlichkeit, dann finde ich das natürlich mega motivierend und stark, dass ich da dranbleibe. Und ich denke, so müssen wir das, mit den Augen müssen wir das sehen, wenn wir einen Dienst ausführen, dass wir nicht sehen, schon wieder die Zeit investieren und eigentlich hätte ich ja was Besseres zu tun und Lust habe ich ja eigentlich auch nicht, sondern dass wir gucken, okay, Gott kann uns dazu befähigen, wozu er uns beruft. Und Gott gibt uns auch die Kraft, durch den Heiligen Geist und die Motivation dran zu bleiben und diesen Plan durchzuführen und durchzuhalten. So lange, wie er meint, dass wir ihn machen sollen, können. Kann ja auch sein, es wird ja auch nicht sein, dass man, Gott ist ja eigentlich nicht so, dass er sagt, okay, du wirst die nächsten 40 Jahre jetzt in einem Kinderteam sein oder im Jugendteam sein, sondern Gottes Wege sind ja unergründlich und seine Pläne sind größer als unsere. Und deshalb kann es ja auch sein, dass du vielleicht eine Gemeinde wechselst und Gott dir neue Türen öffnet, und dass er dich in Dienste reinführt, wo du vorher noch gar nicht warst, oder wo er dich reinführt, wo er weiß, hey, da ist deine Fähigkeit, da ist deine Gabe, und hier in der Gemeinde suchen die das. Vielleicht haben sie es in einer anderen Gemeinde nicht gebraucht, aber hier brauchen sie das. Und so braucht Gott jeden Einzelnen von uns als ein Werkzeug, was der Gemeinde dient und was der Gemeinde hilft. Zum Abschluss möchte ich gerne noch beten. Vielleicht könnt ihr euch dazu erheben. Ja, Herr himmlischer Vater, ich danke dir, Vater, dass du uns heute Morgen zeigen willst, Vater, was der Plan für unser Leben ist. Dass du uns aber auch bewusst machst nochmal die Gaben und Fähigkeiten, die du in uns reingelegt hast, Herr, dass wir die nicht einfach nur still bei uns tragen, Herr, sondern dass wir die zum Einsatz bringen, Herr. Dass wir die Aktion in uns hervorrufen, dass wir der Gemeinde da wirklich mit dienen, Vater. Und auch wenn wir sehen, dass unsere Gaben und Fähigkeiten vielleicht in der Gemeinde schon überfüllt sind, dass wir uns wirklich da von dir leiten lassen, dass wir vielleicht in einen anderen Dienst gehen, Herr, den du uns zeigst, Vater, und wo du uns zu befähigen wirst, Herr, dass wir diesen Dienst ausführen durch den Heiligen Geist, Herr, der uns leitet und trägt und der uns die Kraft dazu gibt, Vater, auch dran zu bleiben, auch in schwierigen Zeiten, Vater, wenn die Umstände uns runterziehen. Ich danke dir, Vater, dass du zu jedem Einzelnen heute Morgen sprechen wirst, Vater, und ihm zeigen wirst, was dein Plan mit seinem Leben ist, ihm zeigen wirst, was seine Fähigkeiten und Gaben sind, die er vielleicht noch nicht entdeckt hat oder auch schon entdeckt hat, aber merkt, Vielleicht kann ich mich ja von Gott auch woanders einsetzen lassen. Bitte sprich zu jedem einzelnen Herzen heute Morgen, Vater, und ergreife du wirklich die Initiative her, dass wir wirklich bereit sind, uns aufzumachen, Vater, an deinem Weg und deinem Ruf zu folgen, Herr. Und daraus, Vater, wirklich die Kraft ziehen, Herr, die wir brauchen für den Dienst, Vater. Dass wir dir nachfolgen, Herr, dass wir deinen Willen tun, nicht unseren Willen, Herr. Und dass wir deine Wege gehen, nicht unsere. Segne jedem heute in deinem Namen, Vater. Amen.